Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Heute geht's mir prächtig.
Prächtig?
Ja, geht mir gut.
Nicht einfach nur gut, prächtig.
Was ist heute Dienstag in einer kurzen Woche? Wir stehen kurz vorm 1. Mai.
Ja, Tag der Arbeit.
Tag der Arbeit.
Feierst du den?
Nein.
Indem du zum Beispiel arbeitest. Wie kann es sein, dass der Tag der Arbeit ein Feiertag ist? Denk da mal drüber nach. Ja, das. Ja, verschlägt sie die Sprache. Passiert jetzt auch nicht so häufig. Das war mein Tee.
Was hast du heute für einen schönen Bergtee?
Oolong.
Oolong.
Willst du auch einen Schluck?
Nee, danke.
Was hast du uns heute mitgebracht?
Wir reden über Montenegro.
Montenegro.
Was weißt du was über Montenegro?
Ich habe gerade eben noch geguckt, wie die Hauptstadt
nach
heißt.
Nach dieser Folge wirst du mehr wissen, inklusive wie heißt die Hauptstadt. Denn diese Folge heißt, die Tür ist auf.
Ich weiß, dass der Ministerpräsident, das habe ich mir gemerkt, Milatovic heißt.
Montenegro klopft, Europa öffnet.
Das ist die Überschrift.
Bist du bereit?
Montenegro klopft, Europa öffnet.
Die Tür ist auf.
Die Tür ist auf?
Die Tür ist auf.
Okay, gut. Ich bin bereit. Überrasch mich.
Also, stell dir vor, du stehst an einer fjordähnlichen Bucht.
Mhm.
Wasser ist türkisblau.
Mhm.
Du bist ja auch ein Reisender.
Ja.
Du reist ja gerne.
Ja.
Dahinter steile Berge.
Mhm.
Wunderschön. Groß, großes Panorama. Kristallklarer Himmel. Du bist nicht in Norwegen.
Hört sich an, als würde ich auf ein Bild von Bob Ross gucken.
Den musst du, glaube ich, erklären, den kennt keiner.
Doch, ich glaube, dass die Leute, die uns hören, die wissen, wer gemeint
ist. Ist das ein Dschungelcamp?
Ja.
Oder Meilen-nach-Zahlen?
Das ist Meilen-nach-Zahlen.
Du bist nicht in Norwegen, du bist in Montenegro, ein Land, das viele kaum auf der Karte finden. Du würdest es auf der Karte finden.
Ja, aber ich müsste schon sehr genau mit der Lupe gucken,
weil es kein großes. Ja, okay, ist nicht jetzt Russland oder Kanada. Ist ein bisschen kleiner. Trotzdem schreibt Montenegro gerade Geschichte, obwohl es so klein ist.
Mhm.
Auch kleine Länder können Geschichte schreiben, das weißt du, das haben wir schon oft gehört hier. Auch wenn hier ein Fussel auf dem Mikro ist, hält mich das nicht ab, dir von Montenegro. Also am 24. April diese Woche ist etwas passiert, das man in Europa fast vergessen hätte, inklusive dir.
Am 24. April, lass mich kurz gucken, das ist, das ist letzte Woche gewesen.
Okay, gut, schon mal gut. Das hast du alleine rausbekommen, ohne große Hilfe.
Du hast gesagt, diese Woche.
Ja.
Aber wie soll letzte Woche diese Woche was passieren?
Okay, wow.
Gut, ich war nur verwirrt.
Ja.
Warte ganz kurz.
Weil was ist denn diese Woche passiert?
Was ist letzte Woche passiert? Warte ganz kurz, gib mir eine Sekunde.
Was ist letzte? Ich sag's dir, ein Beitrittsvertrag zur Europäischen Union rückt in greifbare Nähe.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, doch, doch. Wann hatten wir den letzten Beitritt zur Europäischen Union?
Vor kurzem, das war gar nicht so lange her hier.
Richtig? Vor 13 Jahren? Genau.
Nein.
Doch. Wir hatten einen Austritt zwischendurch.
Ich sag mal, im universellen Zusammenhang sind 13 Jahre jetzt nicht viel, also lag ich nicht so verkehrt.
Richtig. Welches Land ist denn damals dazugekommen? Ich hab's vergessen.
Hier.
War
bestimmt auch eine Osterweiterung.
Richtig?
Ja.
Südosterweiterung, gar nicht weit weg von
Montenegro. Dann, pass auf.
Nachbarland.
Serbien, Bosnien, Kroatien. Kroatien?
Ja.
Frag mich noch mal.
Julius. Und es ist ja schon eine ganze Weile her, dass überhaupt ein Land beigetreten ist. Wann war denn der letzte Beitritt zur Europäischen Union? Welches Jahr und welches Land haben wir da begrüßt?
Mein Gefühl sagt mir, es ist ungefähr 13, ich erinnere mich dunkel, dass 13 Jahre her ist.
Ja, das stimmt, genau, 2013. Sehr gut. Fängt mit Kro an.
Kroatien.
Richtig, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, Montenegro will rein.
Auch im Übrigen schönes Land.
Und Europa sagt, komm, es ist einfach eine sehr schöne Gegend.
Ja.
Kann man nicht meckern.
Nein.
Okay. Also ich finde die Nachricht aus mehreren Gründen bewegend und auch eine gute Nachricht. Und deswegen will ich dich mitnehmen, erst ins Land selbst, dann in seine Geschichte und schließlich zu der Frage, was das für uns bedeutet. Und ganz besonders für dich.
Ganz besonders für mich.
Na klar, gut, weil du ein offener, du bist ein offener. Erzähl uns mal von deinem Knie.
Ja, ist super.
Okay. Beginnen wir mit dem Staunen. Montenegro ist winzig. Einwohnerzahl ungefähr. Bisschen mehr als Pankow.
Ich habe es vorhin gelesen. Es sind knapp über 600.000.
620.000 Einwohnerinnen. Weniger als Hamburg. Fläche? Gut 13.000 Quadratkilometer.
Stimmt, sind weniger als. Ich muss jemanden kurz nachrechnen. Das stimmt.
Stimmt.
Ich habe im Kopf alle gezählt in Hamburg. Und hast recht.
Du hast die Beine gezählt und durch zwei geteilt. Aber da darfst du nicht vergessen, dass nicht alle zwei Beine haben in Hamburg. Da sehen Männer viele. Hey. Darüber zu lachen ist unterste Schublade. Wirklich. Reiß dich am Riemen.
Piratenwitze?
Ja.
Okay.
Okay. Also, Fläche 13.800 Quadratkilometer. Was ist das? Ist das ein Saarland? Was ist das?
Das ist auf jeden Fall nicht viel.
Ist Brandenburg.
Brandenburg.
Das ist sogar ein bisschen kleiner als Brandenburg. Und Brandenburg ist eigentlich recht groß.
Und auch trotzdem ein eigenes Land.
Was ist schöner, Montenegro oder Brandenburg?
Ich mache mir jetzt wirklich, beides schön.
Beides schön.
Abhängig von der Jahreszeit.
Aber dennoch mehr Gegensätze auf
so engen Raum. Du hast ja vorhin angefangen, du stehst an einer fjordähnlichen Küste mit Bergen.
Und du hast an Brandenburg gedacht.
Schwielowsee.
Du hast an Schwielowsee gedacht und dann an Oranienburg, Hauptbahnhof. Also, dieses Land, dieses kleine Land hat alles, ähnlich wie Brandenburg. Eine Adriaküste mit Sandstränden und venezianischen Altstädten. Den Nationalpark Durmitor. Klingt ein bisschen wie von Herr der Ringe.
Ich glaube, wahrscheinlich wurden dort Teile gedreht.
Gipfel, wie hoch sind die Berge?
Ich habe keine Ahnung.
2.500 Meter.
2.500 Meter, das also ist auf jeden Fall höher als der Brocken.
Klopper. Und einen der tiefsten Canyons der Welt, dem Tara Canyon. Also eine Schlucht, 1.300 Meter tief. Ja.
Verrückt.
Skadasee.
Steht man quasi am Rand und dann geht es
1.300 Meter nach unten. Ist nicht schlecht, oder?
Wow.
Bewältigend. Und ist in einem kleinen Land. Und du hast so alles zusammen. Schöne Städte, Meeresküste, hohe Berge, tiefe Schluchten. Skadasee, Südosteuropas größten Binnensee, Naturparadies, wunderschön.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz fragen, warst du schon mal in Montenegro?
Nein.
Ach so. Weil du verkaufst es wirklich so, als wärst du schon mal da gewesen.
Ich krieg ein bisschen was natürlich vom montenegrinischen Tourismus.
Förderfonds.
Na klar. Aber hey, jeder muss sehen, wo er bleibt. Und ich bleib gerne in Montenegro. Ja. Gedanklich jetzt erstmal.
Und warum kriegst du was und ich nicht?
Weil du schon alles hast.
Ah ja, das stimmt.
Du hast. Stimmt. Und auf ein nachrichtenloses Konto zahlt man nichts ein. Also, die Bucht von Koto ist UNESCO-Weltkulturerbe. Allein das lohnt sich, mal da vorbeizuschauen. Macht selbst hartgesottene Reisende wie dich, wie du einer bist, sprachlos. Hört ihr? Also, Hauptstadt Podgorica, 200.000 Einwohner, überschaubar, Spandau.
Das ist weniger als Dresden. So groß wie Magdeburg.
Haben die auch 200.000?
Ja, 180, glaube ich.
Amtssprache ist Montenegrinisch.
Montenegrinisch.
Ist ein bisschen mit Bosnischen verwandt, mit dem Kroatischen, aber so serbische Elemente wohl auch drin. Ist auf jeden Fall schwer. Der Balkan, der westliche Balkan.
Oh, ich habe Magdeburg Unrecht getan.
Die sind noch kleiner.
Hat 240.000 Einwohner.
240, naja, kann ja noch werden. Religion, vorherrschende Religion ist Christen. Orthodoxes Christentum.
Ja.
Gibt eine große muslimische Minderheit mit 20% und jede Menge Katholiken. Hast du aber überall.
Ja.
Kann man nichts machen.
Kann man nichts machen.
Ist ja auch eine gute Nachricht. Währung, und das ist interessant, was ist die Währung in Montenegro?
Negronis?
Weiß man nicht, hat man nicht auf dem Schirm. Montenegro hat den Euro eigenständig eingeführt. Obwohl sie
eigenständig?
Ja, 2002 schon.
Einfach ihre eigene Währung gemacht, haben gesagt, das nennen wir jetzt
Nein, die haben den Euro übernommen.
Heißt Euro.
Nein, du kannst damit Euro bezahlen, das ist die Währung des Landes.
Ach, stark.
Haben sich selbst außerhalb der Europäischen Union angeschlossen an diese Währung.
Freiwillig.
Freiwillig.
Auch die Guten.
So wie alle anderen Länder auch freiwillig.
Aber stark.
Aber interessant.
NATO-Mitglied. Hast du schon mal eine Münze von dort in der Hand gehabt?
Nein, ich weiß nicht, ob sie selber prägen dürfen, wenn sie es nur so als assoziiertes Land quasi übernehmen.
Aber wenn sie nicht selber prägen, dann müssten die ja Euros einführen.
Haben sie ja.
Ja, okay, ja.
Wollen wir gleich mal gucken, ob die eigene Münzen haben?
Ich gucke direkt.
Ich sage dir, dass sie NATO-Mitglied sind.
Auch noch,
seit 2017, also auch schon bald 10 Jahre.
Zum Glück.
Also seit 2002 schon de facto Eurozone, ohne EU-Mitglied zu sein. Eingeführt, weil sie Stabilität brauchten und europäische Orientierung ist eben kein so reines Lippenbekenntnis, sondern kann gelebte Realität sein. Hast du was gefunden?
Ja.
Haben sie einen eigenen?
Ja. Montenegro hat keine eigenen Euromünzen und prägt auch keine. Das Land nutzt seit 2002 den Euro, so wie du gesagt hast, ohne Mitglied der Eurozone zu sein. Es handelt sich um eine einseitige unilaterale Einführung.
Cool, ne?
Weshalb ausschließlich reguläre Euromünzen anderer Länder im Umlauf sind. Dann haben die aber parallel ihre eigene Währung auch noch.
Nö, warum?
Wenn du selber nicht prägst, dann kannst du ja nicht ab dem Tag X sagen, so ab heute, Leute, zahlen wir alle nur noch mit Euro, aber ihr könnt nicht umtauschen.
Wieso kannst du das nicht?
Weil jetzt ja vorher im Milliarden. Ich finde es total spannend, habe ich mich nie mit beschäftigt. Weiß ich nicht, wie das läuft.
Super interessant. Aber nehmen wir das mal jetzt nicht so handwerkliche Details, okay, sondern vielleicht so als Orientierung, dass man sagt, wir führen nicht den Dollar ein, der sonst die Leitwährung ist in vielen Ländern auf der ganzen Welt, sondern wir sagen, wir orientieren uns am Euro und führen den schon ein, obwohl wir weit davon entfernt sind.
Gibt es in Europa ein Land, das den Dollar eingeführt hat?
Nee.
Okay, das Land sollte sein. Ich wollte nur fragen, ich hatte es angehört, als wäre das eine Alternative.
Nein, aber du kannst in vielen Ländern mit so US-Dollar bezahlen.
Ja, ich weiß, ich habe auch immer welche zu Hause.
Und das als Leitwährung zu akzeptieren, ist doch erstmal jetzt, soll dafür stehen, dass sie sich an der EU orientieren. Verstehst du?
Gute Nachricht.
24 Jahre schon her und seit 24 Jahren nutzen sie den Euro, obwohl sie weit davon entfernt sind, Teil der Europäischen Union zu sein.
Mutige Entscheidung.
Ja, weiß nicht. Wenn sie ihre eigene Währung hätten, wäre vielleicht noch mutiger. Machen wir uns nichts vor. So mutig ist es auch nicht. 450 Millionen Menschen nehmen. Kapitel 2, Geschichte. Irgendwas bekannt über die Geschichte Montenegros? Hast du heute Montenegro zum ersten Mal gehört, dass es dieses Land gibt?
Nein, ich weiß natürlich, dass es dieses Land gibt. Ich gucke ja regelmäßig, habe regelmäßig Fußball geguckt und dabei zugeguckt, wie Montenegro einfach nicht stattgefunden hat als Fußballland. Aber ich habe vorher auf die Schnelle gelesen, dass sich das ja aus dem Venezianischen ableitet. Also es wird irgendeine Verbindung nach Italien geben.
Okay, so weit wollen wir gar nicht zurückgehen. Also, wenn wir an den westlichen Balkan denken, denkt man natürlich auch an Krieg in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Das Land hat eine Vergangenheit, die so zwischen Größe und Trauma hin und her geht. Und um aktuell zu verstehen, was so ein EU-Beitritt bedeuten könnte für Montenegro, lohnt sich eben dieser Blick zurück. Eins der wenigen Gebiete auf dem Balkan, das die osmanische Expansion, die da eine große Rolle gespielt hat, nie unterwerfen konnte. Also es war nie Teil des Osmanischen Reiches und das für so einen kleinen Fleck.
Weil es so uninteressant war oder weil sie sich widersetzt haben?
Weil sie sich gut wehren konnten und oft sind so geografische Hürden, spielen da eine Rolle.
Hohe Berge, tiefe Schluchten hatten
wir ja. Genau.
So einfach kommst du halt durch eine Schlucht nicht durch, die über 1000 Meter tief ist.
Ist zu unwegsam, ne? Und dann gibt dir der Name dieses Landes auch eine Idee davon, wie es da aussieht. Ist ja nicht selten so. Ne? Siebenbürgen kennen wir und Montenegro ist der Schwarze Berg.
Ach so.
Und die schwarzen Berge. Und es klingt erstmal nicht so, als ob das etwas ist, was man leicht, so wie die mitteldeutsche Tiefebene, einfach mal so durchlaufen kann.
Wenn ich mal eine Bar aufmache, dann gibt es da einen Drink und der heißt Montenegroni.
Menschen waren zu kampfbereit, Berge zu unwegsam. Und das ist immer noch ein Teil des nationalen Selbstverständnisses geblieben. Außer, dass man sich den Euro genommen hat. Da war man bereit. Wir springen. 1918 ist Montenegro Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen geworden und später Jugoslawien, Teil von Jugoslawien. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es eine der 6 Teilrepubliken der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien. Mhm. Tito als Herrscher bis in die 90er Jahre. Okay, also lange Zeit. Kennen wir ja in Deutschland, dass ein System bis in die 90er gehalten hat und dann zerbrochen ist. Kroatien und Slowenien haben 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt und Montenegro blieb zunächst bei Serbien. Mhm. Die anderen haben sich losgesagt von Serbien. Das war so der Nukleus von Jugoslawien. Kroatien, Slowenien und Bosnien haben sich losgesagt in den 90ern, Anfang der 90er. Dann gab es den Krieg und Montenegro ist erst bei Serbien geblieben. Hieß auch eine lange Zeit lang Serbien und Montenegro, das Land. Vielleicht erinnerst du dich.
Ich erinnere mich.
Das kennt man auch aus dem Fußball. Ne? Ja. Serbien war auch immer recht gut. War eine schwierige Entscheidung, dass man bei Serbien geblieben ist, prägt das Land auch noch. Also serbische Einflüsse spielen politisch immer noch eine größere Rolle. Denkt man. Also es gibt die pro-serbische Bewegung, enge Bindung an Serbien. Menschen betonen diese Strömung. Gibt aber auch eine starke montenegrinische Nationalbewegung. Die so einen eigenständigen Weg suchte. Und dieser eigenständige Weg hat sehr viel mit Europa zu tun, weil dieser nationale Weg immer eine Bindung nach Europa gesucht hat und eher nach Westen, nach Nordwesten. Und dieser Riss, diese Teilung von pro-serbisch, pro-europäisch, geht durch Familien, durch Städte und durch die Politik, prägt dieses Land also sehr lange schon. Und dann 2006 das Unabhängigkeitsreferendum, um sich loszusagen von Serbien.
Schon gar nicht so lange her.
20 Jahre her. Ist noch im aktiven Gedächtnis von Menschen, die so alt sind wie wir beide. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hätte es nicht gewusst, dass es 2006 gewesen ist. Wie viele Menschen stimmen dafür, sich loszusagen? Also die Schwelle ist 55%, damit die EU akzeptiert, dass es einen echten Unabhängigkeitswillen gibt.
Alle.
55,5%.
Das ist aber knapp.
Knapp.
Knappe Nummer.
Die Schwelle ist 55% für die Europäische Union, dass sie dich anerkennt.
Und da gab es Wahlbeobachter, die das hinterher als legitim erklärt haben?
Ganz viele sogar.
Gab es trotzdem bestimmt Fragezeichen? Ey, komm, wenn das so im Nachkommabereich ist.
Große Fragezeichen.
55,5.
Nicht so viele, nicht so eindeutig, ne?
Das sind quasi, weil man das so auf die Einwohnerzahl hochrechnet, haben zum Glück 5 weitere Leute dafür gestimmt.
Unabhängigkeitstag am 3. Juni 2006. Jahrhundertealter Traum wird Wirklichkeit.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an. Das ist ja demnächst.
Richtig, deswegen sprechen wir heute darüber.
Achso, ich dachte,
kommt alles zusammen. Pass auf, die Reihenfolge, die du merken kannst, ist 2008 bewirbt man sich um die EU-Mitgliedschaft, 2 Jahre nach der Unabhängigkeit. 2010 erhält man den offiziellen Kandidatenstatus. Na, das kennen wir. Es gibt viele Länder, die Kandidaten sind zur Aufnahme in die Europäische Union. Einige kennt man, bei Montenegro, weiß ich nicht, ob sie da auf dem Schirm hat. Albanien, die Türkei ist das Land, was am längsten auf seine Mitgliedschaft wartet.
Albanien.
Die Beitrittsverhandlungen beginnen 2012. Bei Beitrittsverhandlungen denkt man immer, das sind Verhandlungen, aber es sind keine Verhandlungen. Man muss einfach machen, was die Europäische Union einem vorgibt.
Wird nicht verhandelt.
Nee, wird nicht verhandelt.
Ist wie zu Hause.
Klingt aber so.
Ist wie zu Hause. Am Ende habe ich eigentlich nichts zu melden.
Du?
Ja.
Oder die anderen? Du bist doch ein
Tyrann. Machen wir uns nichts vor.
2017, Beitritt zur NATO, habe ich schon erwähnt.
Ja.
Strategische Weichenstellung, weil damit entscheidest du dich, zu welchem Bündnis willst du gehören.
Mal angenommen, so ein Flugzeugträger würde dort anlanden, hätten die quasi keinen freien Strand mehr.
Genau, deswegen versuchen sie das zu vermeiden. Soll auf der anderen Seite, kann in Italien parken. So, und jetzt rückt der Beitrittsvertrag in greifbare Nähe. 14 Jahre wurde verhandelt, 14 Jahre gab es Reformen, Rückschläge, Neuanfänge. Das große Hindernis, von dem man immer als erstes spricht, ist Korruption. Dass Korruption immer noch eine Rolle spielt in diesem Land. Von allen Westbalkan-Kandidaten ist Montenegro das Land, das dem Beitritt am nächsten steht.
Warum eigentlich?
Weil sie die Reformen so durchgezogen haben, dass die Europäische Union zufrieden ist, dass der Acquis eingehalten wird, dass die Kriterien getroffen werden. Und dann
also kann man weiter unilateral verhandeln?
Genau, man muss so verschiedene Kapitel schließen und die werden erst geschlossen, wenn die Anforderungen erfüllt sind. Okay. Dann spricht man immer davon, dass das Kapitel ist geschlossen. Und wenn man alle geschlossen hat, erfolgt der Beitritt.
Okay.
Und jetzt wollen wir ganz aktuell gucken, was bedeutet das? Wir haben ein bisschen was gehört zur Geschichte. Wir haben gehört, wie dieses Land aussieht, wie viele Menschen da wohnen, wie es beschaffen ist. Und vor wenigen Tagen tagt in Podgorica, also in der Hauptstadt, der gemischte beratende Ausschuss. Das ist dann dieses Gremium, was über den Beitritt nicht entscheidet, aber den begleitet. Besteht aus der EU und Montenegro. Klingt immer ein bisschen trocken, ist es aber nicht. Der stellvertretende Leiter der EU-Delegation in Montenegro ist ein Mann, der heißt Ricardo Serri.
Der.
Weiß nicht, wo der herkommt.
Der schon wieder.
Ein bisschen nach Italien oder Spanien. Und der sagte in der letzten Woche, Montenegro hat die historische Chance, seinen Beitrittsprozess abzuschließen. Der Ton war klar, die Botschaft eindeutig. Die EU ist bereit, einen Vertrag auszuarbeiten. Beitrittsdatum um 2028 gilt als realistisch, vorausgesetzt, die Reformen werden weiter konsequent umgesetzt in dem Land. Und damit ist das auch das Signal, was die Europäische Union dem Land gegeben hat, worauf viele Menschen eben auch lange warten. Das ist jetzt keine so überstürzte Entscheidung, wenn man über 20 Jahre Verhandlungen
Weißt du, wie lange man im Durchschnitt verhandelt, bis man EU-Mitglied wird?
Das ist immer unterschiedlich, hängt vom Land ab und von der historischen Situation. Bei einigen Ländern mussten erst Militärdiktaturen beendet werden, Portugal und Griechenland. Bei anderen Ländern ging es sehr, sehr schnell. Der schnellste Quasi-Beitritt zur Europäischen Union war der Beitritt der DDR, weil mit dem Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes ist auch die DDR Teil der Europäischen Union geworden. Damals dann nicht mehr natürlich als DDR, aber es kann eben auch sehr schnell gehen, ohne lange Reformen. Die Türkei wartet am längsten.
Kannst du jetzt nochmal für alle, die uns zuhören, bitte einmal den Unterschied aufmachen zwischen EU, Europäische Union und Europa?
EU ist die Europäische Union, okay. Da gibt es keinen Unterschied. Gut. Und Europa kann vieles bedeuten, ist eine Bezeichnung für einen Kontinent. Wird auch so meistens verwendet, aber immer mehr auch synonym zur Europäischen Union. Die Europäische Union besteht aus 27 Ländern, die alle in Europa sind. Bis
bald
auf
28?
Eins, vielleicht sogar mehr. Und so Länder, die sich selbst zu Europa zählen oder gemeinhin akzeptiert werden als Europa, dafür gibt es keine Schiedsstelle oder jemanden, der sagt, du gehörst zu Europa oder nicht. Es gibt ein Land, was nicht in Europa liegt, aber Teil der Europäischen Union ist, und das ist Zypern. Die liegen geografisch auf der asiatischen Kontinentalplatte. Verstehen sich aber als Europäer.
Ja, wer wird Millionärfrage, ja.
Ja, es gab auch Länder wie Algerien zum Beispiel, die, als sie noch Kolonie waren, Frankreichs auch zur Vorläuferorganisation gehörten, zu den europäischen Gemeinschaften.
In der Türkei wäre es ja quasi auch so, dass 95% des Landes nicht...
Es gibt dafür keine klare Definition. Spannend. Also ist Russland ein europäisches Land oder nicht?
Okay.
Lange Diskussion.
Schön, dass du uns aufgeklärt hast. Sind wir alle aufgehellt.
Es ist... Oft ein langweiliges Thema Europa.
Nein.
Aber
nein, wir haben so oft hier beide über Europa gesprochen, dass wir mehr als deutlich gemacht haben, dass Europa kein langweiliges Thema ist.
Hast du recht. Also, besonders bemerkenswert in dem Beitrittsprozess ist auch die Zivilgesellschaft Montenegros eingebunden. Sie sind mit Teil dieses beratenden Gremiums, können also mitreden. Es ist kein Elitenprojekt, sondern die Menschen wollen nach Europa und akzeptieren es. Es
sind auch relativ wenig Menschen, kann jeder mitmachen.
Ja.
kannst du jeden fragen.
So, wir haben auf den Eindruck, Europa schrumpft, läuft irgendwie nicht so richtig, die Reformen stocken, war auch eine deutsche Perspektive, ne? Aber wenn du mal schaust, wie viele Menschen außerhalb der Europäischen Union nach Europa wollen und in diese Europäische Union aufgenommen werden, dann kann man sehr schnell ablesen, dass es Hoffnung gibt. Und zwar nicht nur, was so Werte angeht, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, all diese Dinge, sondern auch wirtschaftliche Fortentwicklung, dass es den Menschen einfach besser geht. Und jeder, der an der Grenze zur Europäischen Union lebt, aber außerhalb ist, sieht es. Mhm. Kann es sehen, wie die Länder gerade des ehemaligen Ostblocks davon profitiert haben, in die Europäische Union zu kommen und damit auch alle Länder profitiert haben. Auch Irland, ne, die Geschichte Irlands, 50 Jahre nach dem Beitritt, um mal ein Land zu nehmen, was nicht im Osten ist, ist eine Erfolgsgeschichte, wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Den Ländern, die zusammenarbeiten und die sich diesen gemeinsamen Markt teilen, denen geht es wirtschaftlich besser. Der Aufstieg ist nicht immer linear und auch nicht immer so rasant wie in den 70er, 80er und 90er Jahren. Gerade was Deutschland betrifft oder Österreich auch, ne, es stagniert. Mhm. Es wächst nicht mehr so schnell. Das macht viele Menschen so ein bisschen unzufrieden oder wütend auf die Europäische Union. Aber es ist, wenn man global auf die Geschichte der Entwicklung guckt, ein ganz großer Grund, Teil dieser Europäischen Union werden zu wollen. Und bei der EU spielt ja noch eine andere große Frage eine große Rolle. Und das ist die Frage, will man weltpolitisch eine Rolle spielen? Will man strategisch Einfluss gewinnen und entwickeln? Dann muss man neue Länder aufnehmen, bevor die vielleicht in andere Machtsphären aufgenommen werden oder sich in andere Richtungen orientieren. Will man das? Dafür ist die Europäische Union nicht gebaut worden. Die Europäische Union ist erstmal ein Friedensprojekt zwischen den Ländern, die Mitglied sind. Es soll keinen Krieg mehr geben zwischen Deutschland und Frankreich und Deutschland soll nicht andauernd seine Nachbarn überfallen und irgendwo Polen überfallen und Belgien und Luxemburg. Das hat funktioniert und jetzt stellt man eben ganz neue Ansprüche an diese Europäische Union und sagt, die müssen auch irgendwie global eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist kein leichter Prozess, weil es nicht vorgesehen war, dass die Europäische Union außenpolitisch aktiv wird. Ist auch die große Frage, wie macht man das ohne eine eigene Armee zum Beispiel, weil das ist machtpolitische Instrument Nummer eins ist. Und die wird es nicht geben, auf absehbare Zeit. Mhm. Also sehr interessant. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, was da passiert, wie viel Hoffnung diese Menschen haben, auch wenn es nicht so viele sind. Es ist ein eigenes Land. Es gibt auch kleinere Länder in der Europäischen Union. Malta hat, glaube ich, 540.000 Einwohner, bleibt dann auch da das kleinste. Und Montenegro, ist ein Land, was sich lohnt. Montenegro ist ein Land, was sich erstmal, glaube ich, lohnt zu besuchen.
Ja.
Wer sich die Bilder anschaut, sieht, wie herrlich es ist, wie schön.
Sieht schön aus.
Und die sollte das Land vielleicht 28 beitreten zur Europäischen Union, wird es ja noch leichter, dahin zu fahren. Dann braucht man nicht mal mehr einen Reisepass. Dann kann man einfach rein und raus und sich das Ganze mal anschauen.
Sehr gut.
Und mit Euro bezahlen sowieso schon lange.
Gott sei Dank, muss nicht mal Geld wechseln.
Nicht mal Geld wechseln.
Ja, den Kindern kannst du das gar nicht erklären, verstehen die nicht, dass du Geld wirklich wechseln musst, wenn du woanders hinfährst. Nee. Checken die auch nicht, dass du mal einen Reisepass
vorzeigst. Das ist ja auch digital. So.
PayPal.
Oh. Na, jetzt aber Vorsicht, ne? Peter Thiel wieder.
Der hat bestimmt sich schon irgendwie ein großes Grundstück Montenegro gesichert.
So groß kann es ja nicht sein.
Sehr schön. Ein schöner Ausflug in ein kleines Land. Danke. Wir werden beim nächsten Mal, ich sage das jetzt einfach unaufgefordert.
Warte mal, lass mich dich fragen, Julius, was hast du uns denn für übernächste Woche mitgebracht?
Beim nächsten Mal reden wir über ein nicht langweiliges Thema, das sich sehr langweilig anhört, nämlich nachrichtenlose Konten.
Was sind nachrichtenlose
Konten?
Wenn man sein E-Mail-Postfach leer hat und nach Hause geht.
Zum Beispiel.
Oder wenn man, wenn ein Bankkonto brach liegt und man gar nicht mehr weiß, wem es gehört.
Zum Beispiel. Und oder da liegt sehr viel Geld.
Und was passiert denn damit?
Ne? Wie lange?
Das ist 60 Jahre in der Schweiz und wie sind die Regelungen in anderen Ländern?
Genau. Und darüber wäre es schön, dass du mein Thema jetzt das nächste Mal anmoderierst. Ist das eine gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass es in der deutschen Bevölkerung eine größere Zustimmung gibt, auf dieses Geld zuzugreifen.
Na klar. Wo gibt es die nicht?
Ja, das hat ja schon was. Also ist ja, und das werden wir ausleuchten, ist ja schon die Frage, wird da eigentlich jemand enteignet? Weiß ich nicht. Deswegen gucken wir uns das ganz genau an. Wann ist es ein nachrichtenloses Konto? Was sind die Grundvoraussetzungen? Wie wird das in anderen Ländern
weltweit? Warum heißt es nachrichtenloses Konto?
Weil keiner mehr reagiert. Aber das heißt ja nicht, dass nicht irgendwann mal jemand reagiert.
Herrenloses Konto oder so verwaistes Konto. Warum gibt es da keinen?
Auch das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Warum heißt das nachrichtenloses Konto? Wahrscheinlich, weil von dort keine Nachricht mehr kommt.
Von dem Konto kommt ja keine Nachricht.
Klar.
Von dem Konto
kommt von meinem Konto kommt regelmäßig.
Stimmt. Hallo, ich bin alle. Mich ruft die Bank immer an und sagt, Herr Johann, Konto voll.
Ach.
Wieder Wieder mal, mach mal.
Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
Konto Problem. Ah, nee, nicht schon wieder.
So, damit werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen.
Ganz was Feines.
Ja.
Ja, wir müssen wieder bessere Themen finden. Ist das der Aufruf? Montenegro, Nachrichtenlose Konten. Da war diese Kleingartengeschichte ja besser.
Ich wurde mehrfach darauf angesprochen.
Die war super. Ja. Wir brauchen was so mit Igeln, die von Mährobotern
gefunden. Nee, ich glaube, grundsätzlich sind wir echt auf einem guten Weg, weil ich sehe, dass die Anzahl der Zuhörenden in den letzten Tagen und Wochen signifikant gestiegen ist.
Naja, wir tun alles, um das zu verhindern mit der Themenwahl.
Gut, also beim nächsten Mal sprechen wir über nachrichtenlose Konten.
Super spannend.
Bis dahin.
Kriege ich da was davon, wenn die aufgelöst werden?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriegst du keine
Nachricht. Am Ende gewinnt
die Bank. Auf jeden Fall kriegst du keine Nachricht.
Kriegt alles wieder die Bank.
Nein.
Irgendeine herrenlose Bank.
Nachrichtenlose Bank. Schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Adieu.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.